Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute tauchen wir in das Tabu der Wechseljahre ein. Erst kürzlich hat die britisch-australische Schauspielerin Naomi Watts mit ihrem Buch Jetzt schon für Aufsehen gesorgt. Sie war erst 36 Jahre und schon in den Wechseljahren, was sie selbst natürlich schockierte, weil sie noch Kinder haben wollte. Und auch wenn das ungewöhnlich ist, so ist eigentlich dann fast jede Frau schockiert, die in die Prämenopause kommt, denn dann kriegt man die Periode auf einmal unregelmäßig, man vergisst auf einmal, was man gerade tun wollte, das nennt sich dann Brain Fog, man hat Schlafstörungen und Schweißattacken. Also alles nichts, was so ganz natürlich sich anfühlt. Und da wird es auch emotional herausfordernd und die ganze Umgebung und man selbst ist verwirrt und das Tabu ist, dass eigentlich noch viel zu selten drüber geredet wird. Und das wollen wir jetzt aber tun. Die Geschäftsführerin von Gynial ist bei mir zu Gast und sie kümmern sich nicht nur insgesamt um Frauengesundheit, sondern Gynial hat auch eine österreichweite Studie gemacht und dabei herausgefunden, wie groß das Tabu ist. Und jetzt fangen wir an. Herzlich willkommen, Elisabeth Pichler.
Hallo, danke. Ich freue mich riesig, dass ich dabei sein kann heute.
Liebe Elisabeth, wir haben im Vorgespräch jetzt ganz kurz gesagt, eigentlich nennt man dich Lilly, dann würde ich das vielleicht auch so machen.
Super, sehr gerne, ja.
Liebe Lilly, zum Start vielleicht erklär mir mal ganz kurz, was macht Gynial und warum wolltet ihr das Tabu der Wechseljahre ergründen?
Genau, also Gynial ist ein österreichisches Gesundheitsunternehmen, ein Unternehmen, das sich zu 100% der Frauengesundheit verschrieben hat. Und Gynial feiert auch jetzt den 15. Geburtstag dieses Jahr. Und ich gehe jetzt auf deine Frage ein, vielleicht, wenn ich ein bisschen zurückgehe. Ich war von Anfang an bei Gynial mit dabei, als wir die Firma gegründet haben, habe sie mit aufgebaut in Österreich wie in der Schweiz. Und vor 15 Jahren, ich bin heute 44 Jahre alt, vor 15 Jahren war ich noch eine Spur jünger. Da haben ganz andere Themen beschäftigt, wie Verhütung. Und das Schöne war, dass ich auch mitgewachsen bin mit der Firma. Wir haben uns am Anfang sehr stark Frauengesundheit immer, aber um Verhütung gekümmert. Und für mich war es sehr spannend, weil ich habe auch zwei Kinder, die habe ich auch noch bekommen. Dann haben wir uns dem Thema Schwangerschaft, Kinderwunsch gewidmet, eben und allem, was da so rundherum gehört. Und seit ein paar Jahren, wo ich jetzt selber an der Eingangspforte vielleicht stehe oder mit dem Brunnen, wie auch immer mich bewege bei den Wechseljahren, Menopause, beschäftigen wir uns ganz stark mit diesem Thema. Und ich nehme das ganz, ganz stark wahr in meinem Umfeld, beruflich wie auch privat, dass es hier sehr, sehr viele Fragen gibt, sehr viel Unwissen gibt. Und wir von Gynial haben uns hier gedacht, das kann nicht sein, da müssen wir was machen. Wir Frauen verdienen es, dass wir in jeder Lebensphase unser maximales Potenzial ausschöpfen können und auch unser Leben in vollen Zügen genießen können. Und haben uns da angenommen drum. Einerseits haben wir Produkte entwickelt für diese Phase und auf der anderen Seite haben wir auch gesagt, okay, wir machen jetzt mal einen Status quo. Wo steht denn die österreichische Bevölkerung? Wie werden die Wechseljahre wahrgenommen? Und deswegen haben wir auch diese Studie im Anlass zum Weltmenopausetag, der ja dann am Samstag ist, in die Wege geleitet. Und die Ergebnisse sind für mich trotzdem schockierend, dass noch die Zahl noch immer so hoch ist, wie sich die Frauen informiert fühlen, auch die Männer, wie das ganze Thema gesehen wird. Da denke ich, da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf in der Aufklärung und finde ich großartig, dass du, Barbara, das Thema da auch in deinem Podcast aufgreifst, weil ich denke, jede Möglichkeit, dieses Thema sich anzuschauen und zu thematisieren, ist so wichtig, damit wir hier einen Schritt vorankommen.
Ja, also grundsätzlich muss man ja sagen, dass in der Menopause und in den Wechseljahren sozusagen ein hormoneller Totalumbau von uns Frauen passiert. Und das wirkt sich auf ganz viele Bereiche aus, egal ob unser Immunsystem, gerade ist auch eine Studie in England dazu erschienen, dass auch die Immunabwehr sich verändert und zwar nicht zum Besseren. Es sind viele, viele Schutzfunktionen, die wir Frauen haben. Die Natur ist ein bisschen gemein zu uns, weil solange wir im gebärfähigen Alter sind und eben regelmäßig unsere Periode kriegen, sind wir fast vor ganz vielen Krankheiten geschützt dadurch. Und mit diesem Hormonumbau eben in dieser Zeit kriegen wir viele negative Effekte, aber die muss man nicht alle so hinnehmen. Da kommen wir vielleicht noch dazu. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was überhaupt in dieser Studie rauskam. Wir werden auch ein paar steirische Zahlen mitnehmen, weil das nochmal extra interessant ist und teilweise sind die Steirerinnen noch mehr in diesem Tabu verhaftet. Aber Die Hälfte aller Befragten glauben, dass Menopause und Wechseljahre dasselbe seien in der Steiermark. Österreichweit sind das 45%. Was sagt dir das, wo du dich mit deiner Firma oder mit eurer Firma ja eigentlich schon so lange damit beschäftigst? Wie blickst du auf diese Zahl?
Überrascht blicke ich auf diese Zahl. Das ist der Unterschied, auch was ist die Menopause, was sind die Wechseljahre, dass das überhaupt so nicht bewusst ist bei den Leuten. Blicke ich erstaunt drauf, aber eben für mich ist das ganz klar der Auftrag hier, eben Informationen zu betreiben halt, ne? Dass eben die Wechseljahre, die gesamte Zeitspanne von Anfang an, wo die ersten Symptome auftreten, bis zum Ende ist, während die Menopause ja in mehrere Phasen zu unterteilen ist. Und wie du vorher schon richtig gesagt hast, mit dem Buch von Naomi Watts, dass er wirklich auch schon früh mit der ersten Phase losgehen kann, teilweise schon mit dem 36. Lebensjahr. Was ich dann auch ganz spannend finde, um den Bogen zu spannen, weil jetzt heute immer später auch mit dem Kinderwunsch begonnen wird oder eben das Jahr nach hinten verschoben wird. Man macht ja die Ausbildung, dann möchte man mal arbeiten, man möchte ja unabhängig sein, Karriere machen. Der Kinderwunsch wird dann später verschoben und viele bekommen ja auch so Mitte 30 dann die ersten Kinder. Und da kann bei manchen, wie du vorher schon gesagt hast, aber schon die Menopause oder die Prämenopause losgehen. Die Fruchtbarkeit geht rapide nach unten. Und der Körper macht da nicht mit unserem gesellschaftlichen Wandel halt, ne? Weil der ist einfach immer wie er war halt, ne? Die fruchtbarste Zeit ist einfach in den 20ern verhaftet halt, auch wenn wir unsere Lebenssituation jetzt Step by Step umstellen. Aber ich glaube einfach, dieses Gesamtbewusstsein, finde ich, ist sehr wichtig. Und für mich persönlich ist das Thema Menopause, Wechseljahre auch nicht so ein Standalone-Thema halt, ne? Denn man eben, es gibt natürlich die gesundheitlichen, also die Hormone, die weniger werden halt, die Symptome, die einhergehen, das Immunsystem, das geschwächt sind, die Knochen, Herz-Kreislauf-Krankungen, das sind sehr viele Dinge, die da auf uns zukommen. Aber ich finde, man muss auch das gesamte Leben halt betrachten in diesem Zusammenhang vielleicht auch halt, weil in diesen Jahren halt, wo die Prämenopause, Perimenopause, Menopause so stattfindet, das sind auch die Phasen, wo man vielleicht schon Kinder hat, wenn man Kinder hat, halt nicht, wo man schon Karriere, wo man schon weiter ist, wo man so in der Mitte des Lebens auch steht und wo automatisch auch diese Zeit ist, wo man sich vielleicht auch mehr Fragen stellt. Wo bin ich heute? Passt das alles, wo ich heute stehe? Man hat irrsinnigen Druck auch auf sich. Also gerade eben, ich bin wie gesagt 44, ich bin so mitten in diese Sandwich-Generation. Ich habe jetzt Kinder, die werden auch immer unabhängiger halt. Die begleite ich aber natürlich. Die sind 8 und 10 Jahre alt in meinem Fall. Mein Mädchen ist 8 und mein Bub ist eben 10. Auf der anderen Seite habe ich auch Eltern, die natürlich auch immer älter werden halt, ne, die jetzt auch noch ihre Pensionen wahnsinnig toll genießen und sie großartig machen. Auf der anderen Seite kommt auch die Phase, wo sie vielleicht mehr Hilfe in Anspruch benötigen. Und ich bin dann so dieser Generation, neben dem, dass ich selber körperliche Veränderungen erlebe und durchmache, auch ist in meinem Leben halt sich sehr viele Dinge verändern einfach halt. Und für mich ein großes erklärtes Ziel, auch generell in der Aufklärung jetzt, ist, einerseits, dass man viel machen kann und dass es wichtig ist von der Gesellschaft her, dass man da auch viel mehr Awareness für das Thema hat, aber dass man auch eine Mindset-Änderung vielleicht generell hat. Also auch dieses negativ Behaftete von der Menopause, von den Symptomen, das ist natürlich nicht immer angenehm, aber man kann was tun. Das ist ja die gute Nachricht, man kann ja aktiv auch was tun, nicht jetzt nur mit Produkten, auch mit Sport, auch mit Ernährung, mit Krafttraining. Aber auch wenn man am Mindset arbeitet und sagt, ich komme jetzt auch in eine ganz neue Phase und das kann ja auch eine großartige Phase sein. Ich habe ja schon viel erreicht, ich stehe da mitten im Leben, habe schon viele Erfahrungen gesammelt, bin heute ein anderer Mensch, als der ich noch vor 20 Jahren war. Aber auch auf dieses Positive, ich habe jetzt mehr Zeit für mich, ich kann meine Träume mir erfüllen, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, was ich will und was ich nicht mehr will. Also wenn man das so als neues Tor in eine neue Zeit einfach auch für sich selber begreift, ich glaube, und sich ein positiveres Mindset zur gesamten Thematik zulegt, wäre schon viel, denke ich mal, in eine bessere Richtung unterwegs bei dem Thema.
Ja, ich meine, manche Frauen haben halt nicht mehr Freizeit und nicht mehr Zeit für sich, weil dadurch, dass eben Frauen immer später Kinder kriegen, sind dann auch viele Frauen, die dann in die Wechseljahre kommen und gleichzeitig haben sie Kinder, die gerade in die Pubertät kommen. Also das trifft sich manchmal relativ brutal sozusagen und da hat man diesen Umbau von beiden Seiten und Mütter sind in der Pubertät ihrer Kinder besonders gefordert. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Und natürlich ist es gut zu wissen, warum reagiere ich eigentlich so? Und also es ist ja auch für die Umgebung relevant zu wissen, was da gerade los ist. Ich habe eine Zahl bei euch gelesen, dass österreichweit 48% haben wirklich Angst vor den Wechseljahren. Da sind die Steuerinnen ein bisschen weniger furchtsam, aber mit 43% ist das auch nicht nix. Was ist denn die Angst vor den Wechseljahren?
Ich glaube, es ist unterschiedlich. Ich glaube, dass die Wechseljahre auch aufgrund der Unwissenheit noch immer mit dem "Ich bin jetzt alt" zu tun haben halt. Ne? Also man eben, wie du richtig sagst, ne? Man hat jetzt gerade die Kinder bekommen, man bekommt immer später Kinder, die Kinder kommen in die Pubertät, man selber kommt auch in die zweite Pubertät, sagt man ja auch oft halt, man ist ja selber in dieser Hormonumstellung. Kann es vielleicht dann auch anders nachvollziehen bei den Kindern, was die gerade durchmachen, wenn man gerade das Gemeinsame durchmacht. Also da kann man vielleicht auch mehr auf Augenhöhe miteinander reden. Ne? Also ich denke, dass man das auch nutzen kann, um sich da halt besser zu verstehen. Also mit den Kindern dann, ja.
Ja, also ein großer Punkt jetzt abseits von einem selbst ist natürlich auch, wenn man in einer Beziehung ist, dass es auch die Beziehung mit dem Partner, mit der Partnerin vielleicht dann weniger, wenn die halbwegs gleich alt ist, keine Ahnung. Oder vielleicht ist das auch schwierig, aber jedenfalls ein gegengeschlechtlicher Partner, das kann schon auch zu Diskussionen führen, wo dann auch Verlust der Libido, man mag nicht mehr, keine Ahnung, so oft Sex haben oder man mag ganz viel Sex haben, könnte auch sein. Aber dass die Beziehung belastet werden könnte, das denken doch ein Drittel aller von euch Befragten. Und da wiederum die steirische Variante, das sind 36%, ist ein Spitzenwert. Ja. Was kann man denn tun, wie soll man sagen? Naja, was ist denn das Angebot, wenn man diese Befürchtung hat? Und was macht man dann damit?
Also ich glaube, für mich persönlich ist es so, dass ja die Frauen natürlich in die Wechseljahre kommen, die Menopause durchmachen und so weiter. Das ist ein Punkt. Aber auch die Männer werden ja älter halt. Ne? Und genauso wie es bei den Frauen die Wechseljahre gibt, gibt es ja auch bei den Männern die Sache, dass das Testosteron Step by Step nachlässt. Und das geht ja auch ab dem 40. Geburtstag, also in den 40ern bei den Männern auch los. Nicht so schlagartig wie bei Frauen, aber auch Step by Step jedes Jahr ein bisschen. Das heißt, nicht nur wir Frauen verändern uns ja, auch die Männer verändern sich ja halt. Ne? Es ist ein Tabuthema, wir Frauen sprechen schon wenig drüber halt. Ne? Die Männer sprechen noch viel weniger drüber. Also aus meiner Erfahrung jetzt oder was ich wahrnehme halt, sind die Männer da vielleicht noch viel weniger über die körperlichen Veränderungen, die die auch durchmachen, reden die auch noch weniger drüber halt. Ja? Weil bei den Männern ist es ja genauso, die haben ja erektile Dysfunktion, mit den Schlafstörungen, mit dem Schnarchen, Muskelmasse und so weiter. Halt, ja. Also wir Frauen haben unsere Sachen, die Männer haben ihre Sachen. Und was ich aus meiner Beziehung einfach aus dem Nähkästchen plaudern kann, ist, mir hilft das offene Gespräch mit meinem Partner einfach, mit meinem Mann einfach sehr, das alles auch durchzugehen, regelmäßig zu besprechen, auch, dass wir uns da Auszeiten nehmen gemeinsam und auch immer wieder bestimmen, wo sind wir denn heute im Leben, wo stehen wir da, wo wir stehen wollen, wie sind die Bedürfnisse, passt das noch, wie wollen wir denn die nächsten Jahre gemeinsam angehen, ist das noch alles wahr, was noch vor 3 Jahren gegolten hat, ja, wo man vielleicht noch mehr auf andere Sachen fokussiert hat, jetzt wo dann die, sage ich mal, Step-by-Step-Gebrechen anfangen, ich merke jetzt selber, du hast gestern meine Gleitsichtbrille abgeholt, halt, ne, weil es so schwierig ist mit mir, mit der Alterssichtigkeit oder man merkt halt da und da dann nach der Schwangerschaft die Beckenbodenprobleme, die jetzt auch nicht unbedingt besser werden, da muss man auch aktiv was machen dafür. Bin Osteoporose gefährdet von meiner Familie her halt, nicht von beiden Seiten, also weil ich auch weiß, gut, dass mein Krafttraining sollte nicht weiter aufschieben, sondern jetzt anfangen, damit ich nicht mit 75 mit dem Rollator herumschiebe. Aber ich denke mal, genau diese Dinge, die ich jetzt wahrnehme, körperliche Veränderungen oder wo ich jetzt spüre, jetzt komme ich in eine andere Phase, die nimmt ja mein Mann auch wahr bei sich selber halt. Ne? Und ich glaube, da im Gespräch zu bleiben, sich die Auszeiten zu nehmen, das ist ganz wichtig. Und ich stimme dir vollkommen zu, vor allem mit Kindern zu Hause, Teenager-Kindern und dann hat man auch einen anspruchsvollen, coolen Job, eine Karriere, die einem wichtig ist, wo man sich erfüllen kann, bleibt wirklich wenig Zeit dann wirklich auch noch alles immer positiv und toll zu sehen, halt, wenn man von allen Seiten da auch, und ich finde, Oktober ist immer so eine Zeit, was voll zugeht, auch im Geschäft, also generell, wo viel los ist halt, ne, letztes Quartal und so. Aber ich denke, umso wichtiger ist es, dann mal einen Schritt zurückzugehen, sich zusammenzusetzen, zum Schauen, wo ist man denn, und auch hilft mir bei meinen Kindern sehr stark, also mein Sohn ist eben 10, kommt jetzt Step by Step in eine Frühpubertät vielleicht hinein, halt, ja, vom herzigen Wurm, der am liebsten kuschelt hat, in eine, weiß ich nicht, ja, depressive Version manchmal, die in der Ecke lehnt und vor allem mir gegenüber immer wieder Gefühlsausbrüche hatte, ich bin immer an allem schuld. Aber ich denke mir dann, ich kann ihn vielleicht ein Stückchen besser verstehen, weil ich auch selber gerade in so einem Umbruch drinnen bin und weil ich mich dann selber immer wieder auch erkennen und versuche dann auch mit ihm halt eine, ja, also ich rede sehr oft auch mit meinen Kindern auch über Gefühle, über wie es geht und so weiter oder dass die auch rauskommen. Es ist anstrengend generell, gebe ich dir vollkommen recht, aber ich finde, ich versuche halt wirklich jeden Tag an meinem Mindset zu arbeiten und zu sagen, nein, es ist großartig, wo wir heute stehen, was wir alles haben, dass wir uns haben und jetzt müssen wir da gemeinsam halt Step by Step in eine neue Phase halt eintauchen, ne? Die Kinder genauso wie wir.
Ja, du hast schon gesagt, dass dir das sehr hilft, dass du mit deinem Partner drüber reden kannst. Da habe ich auch eine interessante Zahl dazu gefunden. Diesmal haben die Steirerinnen tatsächlich den Vogel abgeschossen, denn 47% haben noch nie mit einer anderen Frau über die Wechseljahre gesprochen. Also das ist wirklich am seltensten. Also 47%, sage ich nochmal. Österreichweit ist der Wert bei 39%. Wie fängt man denn am besten an? Weil ich, das war doch, wir können uns doch erinnern, wie wir die Periode bekommen haben. Ja, natürlich waren zumindest die Freundinnen, die mit denen man drüber geredet hat, aber ich zumindest. Ich hatte das zu Hause nicht so transparent mitbekommen, aber ich hatte sozusagen meinen Freundinnenkreis und da war das natürlich schon ein Thema, weil es uns alle mehr oder weniger zeitgleich beschäftigt hat. Nicht alle gleich, aber doch so ähnlich wie halt bei den Wechseljahren auch. Aber was ist denn, habt ihr eine Conclusio draus? Warum ist das denn so hoch, dieser Wert, dass man nicht mal mit einer anderen Frau drüber spricht?
Also ein Conclusio für mich draus ist, also das jetzt einfach jetzt, wenn ich jetzt privat jetzt so drüber nachdenke, dann kann ich sagen, weil mich so viel in meinem Leben beschäftigt und ich eben so nicht viele Sachen Zeit finde halt, ne, redet man vielleicht auch weniger drüber, weil man sich gar nicht die Zeit nimmt, noch ein gutes Gespräch mit einer Freundin zu haben, wo man das auch thematisiert hat. Ne? Also ich bei mir jetzt in meinem Umfeld merke ich leide unter chronischem Zeitmangel, wo ich selber weiß, muss man manchmal mehr Zeit nehmen. Wenn es jetzt aber die Scham ist, dass ich sage, ich traue mich ja gar nicht, das anzusprechen, kann ich nur einfach den Tipp geben, nicht alles überdenken und Overthinking machen, bringt nichts, einfach einen Countdown runterzählen, 5, 4, 3, 2, 1 und einfach ein Telefonhörer in die Hand nehmen, die beste Freundin anrufen, die Mama anrufen oder wen auch immer, wer einem nahe steht und einfach mal sagen und drauf losplätschern. Sich einfach mal aus der Komfortzone rausbewegen und den Schritt machen und mal bei einem Menschen, der einem nahe steht, probieren und mal sagen, ganz offen, ohne zu viel darüber nachzudenken, wie soll ich denn, wie könnte ich den Gesprächseinstieg oder so weiterfinden. Meine Erfahrung, und ich rede solche Themen ganz offen mit sehr vielen Menschen an, ich habe null Scham mehr davon, aber am Anfang war ich auch immer verhalten. Und meine Erfahrung ist immer, es betrifft alle und es sind alle so dankbar, wenn jemand mal den ersten Schritt einfach macht. Also einfach dieses, einfach mal ausprobieren in einem sicheren Rahmen und den ersten Schritt machen, tut einfach so gut. Ich habe wirklich noch nie, und selbst wenn jemand andere Erfahrungen hat, aber ich habe noch nie Ablehnung erfahren. Es hat immer gut getan, das loszuwerden. Und ich habe so viel Bestätigung bekommen, weil es im Prinzip eh allen gleich geht. Es traut sich wie früher in der Klasse halt, nicht, wo die Lehrerin eine Frau gestört hat und keiner hat sie aufzeigen traut, weil alle gedacht, nein, was, stimmt das? Einer hat es dann gemacht und alle waren dankbar, dass die eine Person sich gemeldet hat und die Frage gestellt hat, wie das denn jetzt wirklich ist. Also ich glaube, wir müssen viel mutiger werden, einfach das Thema anzusprechen. Und ich denke auch, hier kann sich jeder, der sich traut, vielleicht bei der Nase nehmen und sich auch sagen, ich bin ein Role Model, ich bin ein Vorbild, ich mache das vor, ich zeige das, dass das ein Thema ist, damit die anderen dann auch sich trauen und rauskommen aus der Reserve.
Ja, ich glaube, ein anderer Weg ist vielleicht auch Humor, also dass man schon auch über sich selber ein bisschen lachen kann und damit vielleicht auch ein Door-Opener ist. Ich empfehle dazu auch gerne einen Podcast, den meiner Meinung nach besten Podcast in Österreich zu diesem Thema, der heißt Meno Mio, wird von der Daniela Ulrich gemacht, ist inhaltlich wirklich am Punkt und hat aber immer auch ein bisschen diese Leichtigkeit dabei, weil glücklich durch die Wechseljahre ist, glaube ich, der Untertitel. Und das ist schon auch manchmal hilfreich, dass man es halt nicht noch die Schwere noch schwerer macht. Dennoch empfinden in eurer Studie die Hälfte aller Befragten, mehr als die Hälfte, die Wechseljahre als Tabuthema, die Steirerinnen wieder mehr, 60%. Und auch 65% der Steuerinnen nehmen wahr, dass Frauen in den Wechseljahren mit negativen Klischees belegt werden. Was sind denn das für Klischees?
Also ich denke, die negativen Klischees, mit denen das belegt ist, ist man schwitzt, man hat die Fruchtbarkeit verloren, man gehört vielleicht zum alten Eisen, man ist sehr reizbar. Also es wird eben sehr wenig Positives damit belegt halt, ne? Sondern wirklich eben, ja, ich denke, das sind die negativen Klischees, die man dann so im Bild hat, noch schlecht geschlafen dazu und dann, oh, jetzt hat schlecht geschlafen und ist noch reizbar und steht daneben sich. Jetzt kommt wieder die Hitzewallung und alle haben schon irgendwie Angst. Ja, ich glaube, das ist so dieses negative Klischee, das damit einhergeht. Und ein Klischee, was ich auch so empfinde, ist, dass ich auch die Bilderauswahl, die von Medien manchmal getroffen wird, wenn ein Artikel zur Menopause erscheint, zu den Wechseljahren, dann ist die Bilderauswahl, auch wenn es ein großartiger Artikel ist, der toll wissenschaftlich fundiert und belegt und alles und wo viele Aspekte aufgezeigt werden, werden die Bilder, die gezeigt werden, doch noch treffender meiner Meinung nach die Zielgruppe nicht wirklich 100% bekannt. Ja, ich habe letztens einen Artikel gelesen, da waren die abgebildeten Personen auf den Fotos nebendran 70 plus. Also ich habe mich null, also nur wenn ich die Zeitung aufgeschlagen habe und den Artikel gesehen habe, ich habe mich null mit den Fotos identifiziert. Ich dachte, das ist eher jetzt meine Mama 70 plus von der Generation oder mein Vater, der da in die herbstliche Wanderung aufsteigt halt. Aber ich persönlich habe mich null von den Fotos abgeholt. Und ich glaube, dass da viele sich denken, in diese Schublade möchte ich ja noch gar nicht rein. Und dann denke ich mir trotzdem, wenn man jetzt sieht, eben die Menopause, also diese Wechseljahreszeit oder wann die Menopause startet, wie du gesagt hast, 36 bei der Naomi Watts, oder wenn man sagt, die Zeit ist so zwischen 40 und 45, 55, da kommt denn alles rein, wenn man jetzt an Prominente denkt, da wäre eine Heidi Klum mit 52 drinnen, da wäre eine Hilary Swank mit 51 drinnen. Wenn man an die Männer denkt, mit dem Abnehmen der Testosteron, Andropause oder ähnliches, ja, da wären Ryan Gosling mit 44 Jahren auch mittendrinnen halt, ne? Das sind so die Bilder halt, wo ich auch denke, dass diese ganze Bilderwelt vielleicht auch, das sind Frauen, die mitten im Berufsleben stehen, das sind, wo man in der Lebensmitte steht, wo man da wirklich nochmal voll durchstarten kann und vieles machen kann. Und wir haben da auch noch interessante Zahlen eben mal, dass Frauen ab 50 sind die am schnellsten wachsende Gruppe unter den Erwerbstätigen. Also das finde ich auch nochmal spannend, die dann eben man hat sich mal auf die Kinder vielleicht auch fokussiert, ein paar Jahre halt, hat Teilzeit gearbeitet und dann ist man wieder bereit, dass man voll einsteigt in den Beruf, dass man vielleicht noch ein bisschen was anderes sogar macht, eine Prüfung absolviert, eine Ausbildung fertig macht, sich den einen Traum erfüllt oder ganz, ja, nochmal so für sich in Frage stellt. Und das ist halt großartig halt, ja. Also ich finde, man muss dieses ganze Bild mit den Negativen, mit den Symptomen vielleicht auch wirklich ein bisschen auflockern in diese Richtung, welche großartige Phase da eingeläutet wird eigentlich, ja. Also,
ja, deine Medienkritik nehme ich gerne mit und werde mich bemühen, auch sozusagen im eigenen Haus das mir kritisch anzuschauen oder zum Beispiel bei einem Artikel, den ich auch vielleicht zu diesem Podcast mache, eine andere Bilderauswahl aktiv anzugehen, weil das stimmt natürlich schon, dass man sich dann nicht sieht, ja. Andererseits ist es, glaube ich, auch deswegen so negativ behaftet, weil Frauen sollen nicht alt werden einerseits, also man soll es ihnen nicht ansehen, dass sie älter werden und mit diesem, du kannst jetzt quasi nicht mal mehr Kinder produzieren und damit hast du dann eigentlich deinen gesellschaftlichen Wert verloren, plus Frauen werden dann schwierig, also weil die Hormonumstellung hat auch was Gutes, finde ich, dass man eben genauer weiß, was man will und was man nicht will und dass man auch Konfrontationen teilweise nicht mehr so scheut, wie wir sonst sozialisiert haben, dass man halt immer sehr gefällig am besten durchkommt durch dieses ganze Gesellschaftssystem.
Ja, ich finde vielleicht eine andere Sichtweise auf das Ganze ein bisschen, also ich stimme dir vollkommen zu bei dem, ich kann jetzt einfach nur sagen, aus Arbeitgebersicht, wenn ich jetzt mal sage, das Private auf die Seite lasse, einfach nur aus Arbeitgebersicht, kann ich sagen, ist ja großartig, weil wenn man jetzt schon jemanden hat, ne, und ich finde immer, wenn man Kinder hat, das ist eines der besten Führungskräfteprogramme überhaupt, weil dann lernt man ja richtig effizient sozusagen, weil da hat man 1000 Sachen zum Tun und man kriegt ja dann das Diktat oft von den Kindern, die wollen halt, ne, und man muss noch x Sachen nebenbei tun. Das heißt, man hat ja wirklich eine Ausbildung in Effizienz, Zeitmanagement, Führung, wenn man so möchte, Leadership, weil man den Kindern auch Leitplanken vorgibt. Das ist ja ein toller finde ich, ein toller Erfahrungsschatz, den man sich da ja aufbaut, auch durch diese Lebensphase, das großartig ist. Und wenn man dann zurück in den Job kommt, ist es ja auch so, dass man dann, natürlich, man hat die Teenager-Kinder vielleicht zu Hause oder schon ein bisschen ältere Kinder halt zu Hause, wenn man jetzt Kinder hat. Man hat ja aber dann wieder mehr Zeit, sich auf den Job zu konzentrieren halt auch. Ne? Also eben die Frauen sind ja dann da, die werden halt nicht mehr schwanger, sondern die bleiben halt im Job, die wollen ja sich dann wirklich verwirklichen, die wollen dann was tun. Und ich finde das immer super, wenn Leute dann bei uns in der Firma sind, die wirklich wissen, was sie wollen, die kritisch sind, die was einbringen, die was tun. Das bringt uns ja alle weiter. Also ich finde das total eine, sag ich mal, eine super gute Gruppe, mit denen zu arbeiten. Ich bin selber mittendrin, okay, aber ich sage, das finde ich auch sehr, sehr, sehr angenehm. Bei uns sind aber alle Altersschichten in der Firma vertreten. Also ich habe auch eine liebe Kollegin in der Schweiz, die ist stolze 74, arbeitet noch immer als Hobby im Außendienst, weil sie so viel Spaß macht.
Okay.
Bringt eine ganz andere Sichtweise nochmal rein. Dann haben wir junge Kolleginnen, die in ihren 20ern sind, und ich finde, diese ganze Mischung macht halt irgendwie aus, halt, ne? Dass man voneinander lernt, dass man auch versteht, wo man drinnen ist. Wir haben beispielsweise auch ein Produkt für Scheidentrockenheit. Ne? Und dazu lernen halt, von der Kollegin, die schon 60 plus ist, naja gut, Scheidentrockenheit bist du aber schon, gell? Das ist jetzt nicht nur beim Geschlechtsverkehr, beim Sexualakt irgendwie eine Geschichte, sondern das kann halt echt auch zwischendurch, wenn du gehst oder spazieren gehst, reiben und jucken und brennen halt. Ja? Also ich finde, diese Awareness zu schaffen dadurch, dass man sich auch austauscht mit verschiedenen Generationen, Altersgruppen, offen spricht, ist so wertvoll und eröffnet halt viel mehr Perspektiven einfach an, ja.
Ja, das ist ein schönes Beispiel, auch das mit deiner Mitarbeiterin, deiner freien Mitarbeiterin mit 74 Jahren, finde ich eigentlich ganz cool. Dinge, die man tun kann, es gibt immer noch großen Respekt oder große Skepsis vor einer Hormonersatztherapie. Und das hat mit einer sehr lange zurückliegenden und auch schon falsifizierten Studie zu tun, dass man von einer Hormonersatztherapie quasi, dass die halt krebserregend ist. So jetzt ganz zusammengefasst, das ist jetzt wissenschaftlich nicht ganz korrekt formuliert, aber im Grunde hat es das ausgesagt. Und das hatte einen großen Impact auf die Skepsis, sich da auch hormonell irgendwie ein bisschen Unterstützung zu holen. Wie nimmst du das wahr? Hat sich das verändert jetzt über die Zeit oder ist dieser Stempel immer noch so drauf, eine Hormonersatztherapie kommt für viele nicht in Frage?
Ich finde das ein super spannendes Thema, das du da ansprichst, weil da habe ich auch in den letzten Jahren eine komplette Wandlung wahrgenommen. Generell am Markt, in dem Bewusstsein bei den Gynäkologinnen und Gynäkologen, bei den Frauen auch generell. Da ist wirklich sehr viel im Gange, wo vor, sage ich mal, 10 Jahren noch, wie du sagst, diese Hormonangst und nein und alles muss hormonfrei sein. Und in den letzten 5 Jahren, in den letzten 2, 3 Jahren gab es da wirklich einen Umschwung wieder mit der neuen Generation, die vielleicht jetzt in die Menopause, Perimenopause kommt, die da viel offener bei dem Thema sind, weil die wollen ja eben die Symptome nicht haben, setzen sich viel aktiver damit auseinander und sagen, ja, die Nebenwirkungen, die ich haben könnte, die nehme ich in Kauf. Die Studie, wie du richtig gesagt hast, wurde ja falsifiziert. Also man hatte ja damals die Produkte an Frauen eingesetzt, die ja weitaus älter waren. Die waren ja schon aus der Menopause eigentlich wieder draußen. Das heißt, da hat die ganze Auswertungslage, war auch nicht so ganz schlüssig damals. Aber hier nehme ich eine Wandlung wahr. Mhm. Einerseits, dass die Hormonangst nicht mehr so groß ist. Es gibt ja auch sehr viele Optionen, die man machen kann. Und auf der anderen Seite finde ich auch wirklich schön, dass die Angebote viel größer werden, auch die man jetzt am Markt hat, also die man hat einfach halt. Ne? Also man kann starten schon mit der Ernährung oder mit Nährstoffkombinationen. Man kann, und ganz wichtig finde ich hier auch die Aufklärungen von Gynäkologinnen und Gynäkologen, also Ärztinnen und Ärzten, dass man sich hier betreuen lässt. Und die arbeiten ja auch schon sehr oft auch zusammen mit Ernährungswissenschaftlern oder auch mit Coaches, die auch sich die sportliche Seite anschauen. Krafttraining, wie gesagt, ist ja wirklich auch super wichtig hier, um da fit zu bleiben und vorzubeugen. Aber hier ist wirklich eine Abwandlung, und das kennst du, nehme ich an, sicherlich auch, das Buch Woman on Fire, wie wir wahrscheinlich gelesen haben auch. Und auch dieses Buch ist sehr, sehr spannend. Also unsere Firma, wir beraten ja vor allem Gynäkologinnen und Gynäkologen mit unserem Außendienst österreichweit. geben auch, halten viele Symposien, klären da aktiv auch, um die Tabus zu brechen und wissenschaftlich aufzuklären. Und da erhalten wir auch immer das Feedback, dass dieses Buch Woman on Fire so viel Resonanz ausgelöst hat bei den Frauen, bei den Patientinnen, die in die Praxis stürmen, vorinformiert kommen, wirklich was tun und da aktiv was machen wollen. Also, und das ist eben auch das Schöne, finde ich, wenn das einfach durch deinen Podcast und weil du Menomio vorher erwähnt hast, da war ich, durfte ich auch schon mal dabei sein bei Menomio vor 2 Jahren. Großartig, was ihr da macht. Und ich finde, diese ganze Bewegung, dass das thematisiert wird, auch von vielen Stellen, ja, dass das in die Medien kommt, dass da Bücher geschrieben werden, die herauskommen von Woman on Fire, ist ja auch eine Ärztin, halt eine Deutsche, finde ich großartig, halt, ja.
Ja, kleiner Fun-Fact zu Woman on Fire, vielleicht noch ganz kurz, darf ich einstreuen. Ich hatte unlängst die deutsche Bestsellerautorin und Psychotherapeutin Stefanie Stahl bei mir zu Gast und wir haben einen Videocast aufgenommen, einen sehr schönen, wie ich finde. Und das Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« ist halt jetzt zum 8. Mal, war das in Serie der Bestseller im Sachbuch auf den Bestsellerlisten im deutschsprachigen Raum. Und sie sagte zu mir, aber heuer werde ich es das erste Mal nicht mehr schaffen, weil Woman on Fire wird es wohl werden.
Ja.
Das ist nur eine kleine Anekdote. Ja, aber jetzt, wenn du jetzt zusammenrechnest, also das Thema ist nach wie vor tabuisiert, obwohl es gleichzeitig auch eine starke neue Bewegung gibt von Frauen, das stärker sichtbar zu machen, eben mit Büchern, mit Podcasts, mit das, was wir gerade machen. Aber was ist das Learning aus der Studie jetzt für dich auch?
Das Learning für mich aus der Studie ist, wir müssen da weitermachen mit der Information. Also es ist noch immer so, dass viele Frauen das als Tabuthema begreifen, dass sie nicht wissen, was sie dagegen machen können, dass sie sich nicht reden drüber mit dem Partner, mit Freundinnen. Und ich denke, hier ist ganz klar, man muss weiterhin drüber sprechen, man muss drüber berichten, man muss Bücher schreiben, man muss die Ärztinnen und Ärzte darauf schulen auch. Und man, in der Studie kam ja raus, auch die Jungen wünschen sich Vorbilder. Also ich denke, Role Models, die auch darüber sprechen, dass das nicht tabuisiert wird. Und ich glaube, das braucht es einfach halt. Es braucht einfach diese Aufmerksamkeit, dieses Thema. Und im Idealfall, dass man auch im privaten Bereich einfach offen drüber spricht. Weil ich finde ja auch noch, dieses Gespräch zwischen Freundinnen ist ja auch total wichtig halt. Ne? Also das eine ist natürlich, man geht jetzt zur Ärztin, zum Arzt, ins Vertrauen, wo man schon lange ist, wo man vielleicht auch die Kinder, wo man auch schon betreut wurde, als man die Kinder bekommen hat. Aber die haben ja auch oft, leiden die ja unter akutem Zeitmangel halt, ne? Dass man sich jetzt hinsetzt und gerade als Frau möchte man ja dann auch viel sprechen. Und umso wichtiger finde ich es dann auch, dass man sich dann öffnet im privaten Bereich, weil ich finde auch das Gespräch von Frau zu Frau und nochmal sagt, man, weißt du, mir hat das sehr geholfen oder weißt du, ich leide auch unter Scheidentrockenheit voll mühsam oder kann immer laufen gehen, joggen wird mühsam, weil ich habe meine Beckenbodenschwäche und das wird auch nicht besser halt, ja. Aber ich denke durch das Gespräch und dass man dann darauf hingewiesen wird, mir hat das geholfen oder ich gehe zum Beckenbodentraining oder ich mache das oder seit ich beim Krafttraining bin, merke ich wieder, dass ich viel frischer bin und mir geht es auch mental besser. Ich glaube, das ist so wichtig, dass man das einfach immer wieder betont, weil es gibt x Möglichkeiten, die man machen kann. Und was ich mir wünschen würde, ist einfach, dass jeder bei sich, jede bei sich anfängt mit dem persönlichen Mindset und das einfach nicht so um Gottes Willen, und jetzt komme ich in diese Lebensphase, sondern das wirklich als etwas Cooles begreift, mit einem Schulterklopf, was man schon alles gepackt hat, geschafft hat, egal ob es gute oder schlechte Zeiten sind und sich freut auf das Neue, was jetzt kommt mit dem gestärkten Ich, wo man rausgeht und das in etwas Positives draus, also darin sieht auch.
Ja, das finde ich schön. Zum Thema Krafttraining noch ganz kurz. Das ist, glaube ich, etwas, was Frauen schon tatsächlich vielfach unterschätzen, dass es halt in dieser Phase dann wirklich darum geht, aktiv gegen den Muskelabbau anzugehen. Und so wie du gerade gesagt hast, das hat natürlich auch tolle mentale Nebeneffekte, weil natürlich jede Art von Workout macht dich geistig wieder beweglicher und lüftet dich durch. Aber hier den Fokus wirklich auf Krafttraining zu setzen, also mit Gewichten zu arbeiten, ein bisschen Intensphasen zwischendurch zu haben, das ist schon etwas, was man auch als sofortigen oder halt nicht sofortigen, aber nach ein paar Monaten sieht man schon, Benefit begreifen kann, wie man mit dem Körper, der sich da so verändert und alle Körper verändern sich ein Leben lang, einfach gut, den gut behandeln kann.
Ja, was ich jetzt persönlich auch angefangen habe, weil ich, wie gesagt, ich stelle mich hier auch immer wieder die Frage und denke mal, wo bin ich jetzt und ist das alles noch gut? Und ich habe mich netten, also eben, ich war ja auch voll fokussiert aufs Arbeiten, auf die Kinder und auf alles rundherum, auf die Partnerschaft und so. Und habe dann einfach irgendwann für mich selber vor ein paar Monaten selbst gespürt, ich bin eigentlich ein Taxiunternehmer geworden, dass meine Kinder dauernd zu irgendwelchen Sportaktivitäten bringt, zum Schwimmen, zum Tennis, weiß ich nicht wohin. Und dann sitze ich dort und schaue denen zu, wie die Sport machen halt, ne? Anstatt dass ich selber sage, weiß ich nicht, mein Sohn ist beim Fußballtraining, dann gehe ich halt in der Zwischenzeit einfach laufen halt. Ja? Oder mache was eben für mein Herz, weil auch die Herzrisiken, also kardiovaskulären Risiken nehmen ja auch zu, auch bei uns Frauen eben, da muss man auch viel machen. Oder ich habe jetzt auch angefangen zum Tennisspielen lernen. Ich habe das nie gelernt vorher so richtig. Und nachdem es meine Kinder lernen, habe ich jetzt auch Tennisstunden genommen, weil mein Ziel ist, ich möchte mit meinen Kindern zusammen Tennis spielen. Also ich finde, man kann das ja diese Zeit, was man selber für sich hat und diesen Sport, eben um wieder diesen mentalen Kick zu haben und alles dann auch, kann man ja auch integrieren und auch eine Familienaktivität draus machen halt. Ne? Und das auch so nutzen halt, dass alle einen Benefit davon haben. Man hat gemeinsame Zeit, man hat ein Spiel gespielt gemeinsam, wie beim Tennis jetzt, halt, ne? Hat sich um den Platz gefegt, hat aber sich bewegt, hat die Muskulatur gestärkt. Ja, ja. Denke eben, da kann jeder für sich selber ja auch was finden vielleicht, was dann auf mehreren Ebenen gleich einen Benefit hat. Und ich denke auch, man ist halt auch nie zu alt, was Neues zu machen. Also eben wie Tennisspiel lernen oder ich habe auch nie kraulen gelernt, ich möchte jetzt auch mit dem Schwimmen beginnen. Und die Kinder können besser schwimmen als ich. Bin so, sie haben gesagt, ich mache den Mami-Swim, sagen sie mal immer, also den Brustschwimm-Ding halt. Ja. Aber ich denke mal auch eben da, das zu machen, was Neues zu lernen und es geht, ja, man kann alles, wenn man es möchte. Aber das zu tun, das gibt einem ja auch wieder ein gutes Gefühl, weil dann weiß man, ach cool, das habe ich jetzt geschafft, ja. Also ja. Ich kann das jetzt auch, ja, auch wenn man es natürlich nicht so gut wie die Kinder kann, aber ja. Okay.
Ja, das finde ich schön. Im Punkto Tennisspiel haben wir eine echte Parallele, weil ich habe auch Tennisspielen begonnen, habe das auch nie gelernt und dann habe ich es wieder gelassen und jetzt seit ein paar Wochen spiele ich eigentlich regelmäßig mit meiner Tochter, weil die das eben auch so gerne mag und so und eigentlich niemanden findet, mit dem sie spielen gehen kann. Und man kommt auch relativ schnell dann wieder rein und es macht schon Spaß. So viel dazu. Liebe Lilly, vielen Dank, dass du da warst und dass wir über diese Studie gesprochen haben. Die Studie ist ja öffentlich, oder? Ja, aber wenn sie da ist, dann, weil ich würde die auch gern in die Shownotes verlinken, damit man sich das anschauen kann. Wir haben jetzt nicht über alle, also nicht über alle abgefragten Punkte gesprochen, also das kann man sich dann vielleicht noch anschauen und vielleicht auch ein bisschen vergleichen, je nachdem, wo man wohnt und sich selber challengen, wie man das, da schickt die Manisha jetzt schon die Studie, danke, oder fast, aber du darfst nicht so viel schicken, weil das pinkt dann immer, weil wir über Teams sprechen. So, na gut, ja, danke schön jedenfalls für diesen Vorstoß, das Thema Wechseljahre, Menopause, Prämenopause, Postmenopause und wie die alle heißen, ein bisschen stärker in die Öffentlichkeit zu rücken und dem Tabu was entgegenzusetzen. Dankeschön.
Danke auch.
Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ich schicke euch, wie gesagt, alle Informationen, vielleicht auch die Studie aus England, auch noch in den Shownotes und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder Lust habt, mit dabei zu sein. Bis dahin, alles Liebe und Baba!